Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Max, Moviepilot-Redakteur, und heute steht auch schon unsere nächste Monatsvorschau auf dem Plan, in der wir euch eine Übersicht über die spannendsten Neuheiten geben, die im September bei Netflix, Amazon und Co. an den Start gehen. Ich stelle die natürlich nicht alleine vor und habe mir heute für reichlich Serienvorfreude die Esther ins Studio eingeladen. Hallo.
Hallo Max, ich kann es ja kaum glauben, dass der Sommer schon wieder sich dem Ende neigt und im September so viele Serien warten, dass ich denke, ich habe doch gar nicht den August durchgeschaut.
Ja, jetzt steht plötzlich schon der Herbst vor der Tür.
Ne? Ja, ja.
So, dann die Frage, bist du bereit für den Serienstart in den Herbst?
Ich bin bereit.
Dann sage ich, auf ins Streamgestöber. Ja, der September ist nicht nur der allgemeine Herbstbeginn, sondern traditionell auch der Beginn der neuen Serien-Season, vor allem in den USA, wo im September und Oktober viele große Serien mit neuen Staffeln zurückkehren. Auch wenn wir davon hierzulande jetzt nicht direkt was mitbekommen, weil natürlich vieles in Deutschland erst später startet, ist der Start der Herbstsaison trotzdem auch unter den Streaming-Diensten oder in den Streaming-Serienbereich auf jeden Fall zu spüren, weil die Sommerferien sind vorbei überall. Das Wetter wird kühler, es wird früher dunkel und daher ist die Herbstzeit viel einladender, um Serienfans mit neuen Highlights wieder direkt vor die Fernseher zu bannen.
Aber eigentlich interessant, oder? Ja. Weil früher war es ja einfach so, es gibt diesen Ausstrahlungsrhythmus von im Herbst fangen sie an, kurz vorm Sommerende, genau. Dann ist die Pause, dann kommen sie zurück und da könnten sich ja die Streamer von lösen, aber ein bisschen Tradition muss wohl immer sein.
Man merkt das schon noch so ein bisschen, vor allem so die US-Serien, weil halt in den USA bis September sind die Sommerferien, da macht das nicht so viel Sinn, wenn die Leute eh im Urlaub sind. Und deswegen kommen jetzt die ganzen Highlights noch für den Rest des Jahres.
Mit frisch ausgeruhtem Kopf aus den Sommerferien in neue Serien.
Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Im September starten über 100 neue Serien und Staffeln. Um es mal kurz runterzubrechen auf eine Zahl. Und damit ihr nicht verzweifelt, was ihr überhaupt schauen sollt, haben Esther und ich euch 15 Highlights rausgepickt, die unserer Meinung nach besonders spannend sind oder sein könnten. Herausgekommen ist eine bunte Mischung an verschiedenen Genres und Streamingdiensten, damit für jeden Geschmack etwas dabei ist. Und die von uns 15 ausgewählten Serien stellen wir gleich der Reihe nach vor. Das Ganze gehen wir wie immer spoilerfrei und chronologisch von Anfang September bis Ende September durch. Und falls wir schon was davon gesehen haben und drüber sprechen dürfen, geben wir euch natürlich auch schon eine kleine Einschätzung vielleicht.
Und wenn nicht, macht Max irgendwelche unterschwelligen Andeutungen.
Das ist diesen Monat bei einigen Serien der Fall, weil viele noch unter Embargo stehen, aber ich schon sehr viel gesehen habe.
Ich komme aus dem Urlaub und habe keine Zeit gehabt, irgendwas zu gucken, deswegen erwartet da nicht zu viel. Ich kann auch nur aus eurer Perspektive argumentieren, warum was interessant sein könnte.
Na, und ihr müsst natürlich nicht mitschreiben, welche Serien wir hier nennen, das findet ihr dann alle. Alle Serientitel findet ihr dann nochmal übersichtlich in den Shownotes. So, und bevor wir jetzt in die Herbststarts, in die Septemberstarts eintauchen, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, der September hat ja eigentlich jetzt schon begonnen, wenn die Folge rauskommt.
Genau.
Ich fange jetzt mal an mit der ersten Serie. Unser erster Serienstart ist am 4. September, also morgen. genau, wie letztens schon im Podcast erwähnt, ich habe immer noch keine einzige Folge aus dem NCIS-Universum gesehen. aber weil das hier jetzt einer der spannendsten Serienstarts des Monats sein könnte, muss ich ihn natürlich erwähnen. Und zwar ist es NCIS oder Navy CIS Tony und Siva. Eine Spin-off-Serie, die bei Paramount Plus an den Start geht. Genau, und neben der Prequel-Serie NCIS Origins, die es schon dieses Jahr gab, gibt's jetzt halt auch noch das Spin-off zu Tony und Siva, zwei NCIS-Charaktere, die der Serie ihren Namen verleihen. Und das Ganze ist eine Spionage-Action-Thriller-Serie mit einer Prise Romantik, wenn der Trailer nicht in die Irre führt.
Also nicht so klassisches Crime-Scene-Investigation-Ding?
Sieht viel, viel actionreicher aus und auch lustiger. Aber worum geht's überhaupt? Also für alle, die NCIS wie ich nicht gesehen haben, Tony DiNozzo war lange Zeit Special Agent beim NCIS, stieg aber irgendwann dann aus, genauer gesagt in Staffel 13. Mittlerweile sind wir irgendwo schon weit in den 20ern.
Aber ich kann mal schon verstehen nach Staffel 13.
Und während seiner Zeit beim NCIS lernte er die frühere Mossad-Agentin Siva David kennen und verliebte sich in sie, bis die irgendwann dann ihren Tod vortäuschte in NCIS. Mittlerweile haben sie aber wieder zusammengefunden, allerdings nur platonisch, Zwinker, wie der Trailer uns verraten möchte, und leben mit ihrer gemeinsamen Tochter Tali in Paris, wo Tony eine private Sicherheitsfirma betreibt. Aber nach einer fiesen Cyberattacke befinden sich Tony und Siva dann plötzlich auf der Flucht vor Interpol und unbekannten Angreifern. Und nun müssen sie herausfinden, wer es wirklich auf sie abgesehen hat, während sie quer durch Europa fliehen.
Also ein bisschen der Mission Impossible Plot von sie sind Agenten, aber werden beschuldigt, obwohl sie es gar nicht waren.
Ein bisschen, genau. Das Ganze sind 10 Episoden. Also nicht wie NCIS, typisch mit 22 Episoden pro Staffel. Am 4. September geht es los mit den ersten 3 Folgen und der Rest wird dann wöchentlich bis Ende Oktober veröffentlicht. Und für NCIS-Fans ist das natürlich ein Muss, glaube ich, weil das sind schon zwei sehr, sehr bekannte Fanlieblinge. Ich kenne die Serie nicht und habe sehr viel von diesen Namen schon vorher gehört.
Das sind doch die gleichen Schauspielenden, die zurückkehren?
Ganz genau, ganz genau. Und das ist das erste Mal jetzt seit Staffel 11, also seit dem Jahr 2013, dass die beiden wieder zusammen im NCIS-Universum vor der Kamera gemeinsam stehen.
Ordentlich.
Genau. Und nachdem ich den Trailer gesehen habe, glaube ich wirklich, dass man das auch... dass man, glaube ich, auch super in die Serie reinkommt, wenn man nicht 20 Staffeln NCIS vorher gesehen hat. Also es sieht überraschend unterhaltsam aus und wirkt halt schon wie so eine Action-Rom-Com so ein bisschen. Ich hoffe, es wird nicht so schlecht wie Fuba, aber also so in diese Action-Comedy-Richtung geht das. Ja. Weniger halt als dieses düstere Crime, was man eher von NCIS gewohnt ist.
Kommt die Tochter da dann auch noch irgendwie rein? Weil wenn man erstmal ein Paar ist und dann auch Kinder hat, dann lässt sich wahrscheinlich das Agentenleben schwer von denen verheimlichen.
Mal gucken, im Trailer sieht man das, dass sie die dann erstmal zu einer Vertrauensperson
erstmal weggeben.
Geben. Genau.
Okay, okay.
Und dann wird erstmal dürfen die Erwachsenen ballern.
Genau. Ja, okay. Das klingt ja nach einem spannenden Erweiterung und dass die Heimschwelle ein bisschen gesenkt wird, dadurch, dass man sagt, okay, ihr kriegt die, werdet die Serie wahrscheinlich auch verstehen, wenn ihr nicht 20 Jahre vorher eures Lebens investiert habt in die Vorserie.
Man muss eigentlich nur wissen, die zwei waren mal zusammen. Vielleicht lieben sie sich nicht, aber sie haben eine gemeinsame Tochter, waren mal Agenten und jetzt müssen sie gemeinsam durch Action, durch Europa.
Sehr gut.
Dann hast du noch was Lustiges
mitgebracht. Ja, ich mach gleich weiter mit den Spin-Offs. Wir sind ja heute im Spin-Off-Modus gleich am Anfang dabei. Am 5. September startet nämlich bei Sky bzw. Wow The Paper, eine eigentlich Peacock-Serie, die bei uns natürlich dann immer zu einem anderen Sender kommt, in dem Fall Wow, hat 10 Folgen und ist, halt dich fest Max, ein Serienableger zur US-Version von The Office, das Büro, die ja von 2005 bis 2013 lief mit Steve Carell und vielen anderen Schauspielern, die sehr bekannt sind mittlerweile. Und jetzt 20 Jahre nach diesem Start der alten Serie kommt eine neue Mockumentary, die so fiktiv im Doku-Stil erzählt vom Machenschaften oder was einfach so in einem Büro los ist. Das verbindende Glied ist, dass es das gleiche Filmteam sein soll, das jetzt da in ein neues Büro reingeht, um das Treiben
festzuhalten. Haben sie sich einfach gemacht, weil die ja keine Rolle gespielt haben, wirklich.
Genau, genau. Statt jetzt Dunder Mifflin Paper Company ist es jetzt ein anderes Paper, nämlich eine Zeitung, eine Kleinstadtzeitung in Toledo, der Toledo Truth Teller, TTT. Und ja, da begleiten sie auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser ich sage mal, sterbenden kleinen Stadtzeitung, denn wer macht denn heutzutage noch Zeitungen? Also ich bitte dich, Max. Und die wollen natürlich aber irgendwie eine Innovation sein und nicht nur das Klopapier der heutigen Zeit. Und ja, in Toledo, wer das nicht kennt, ist in Ohio angesiedelt, also im schönen, im tiefen mittleren Westen der USA, wo eigentlich niemand hin will und im Nirgendwo. Und da kommt jetzt der Ned Sampson als neuer Chefredakteur in dieses Büro und will frischen Wind bringen an diesen Ort und VolontierreporterInnen einsetzen. Das heißt also Ehrenamtliche, die für diese Zeitung arbeiten.
Geld sparen, ne?
Genau, also die sollen für ihn schreiben, aber die will er nicht bezahlen. Und da kommen dann natürlich sehr interessante Gestalten bei rum, denn das sind dann längst nicht alles Profis natürlich, die sich bewerben, um ihre Expertise zu verschenken. Sondern es gibt im Trailer so eine lustige Szene, wo gefragt wird, wer von euch hat denn schon mal für eine Zeitung geschrieben? Und es geht so gefühlt keine einzige Hand hoch. Einer hat vielleicht schon mal einen Artikel veröffentlicht. Das ist auch sehr witzig, wo sie dann ganz stolz zu dem Kamerateam zeigt, ja, hier, das war mein klickstärkster oder mein größter Aufrufartikel von, ihr werdet nicht glauben, wie viel Trinket Ben Affleck seinem Fahrer gegeben hat. Das ist so die Qualität.
Harter Journalismus.
Ja, ja, ist für uns natürlich im Redaktionsgeschehen besonders lustig, was da so für Witze gerissen werden. Aber ich denke, es kann auch groß funktionieren. Schön ist natürlich, dass die Serie wiederum erschaffen wurde von Greg Daniels, der ja schon The Office geschöpft hat als Serienschöpfer, zusammen diesmal mit Michael Coman, der zum Beispiel Nathan For You mitgeschrieben hat. Also auch
das ist auch eine interessante Mischung. Das ist eine
schöne,
ne?
Mischung, oder? Das denke ich auch, könnte einen interessanten Humor-Mix abgeben. Im Cast kennt ihr sicherlich auch einige Leute. Zum Beispiel angeführt wird er von diesem neuen Chefredakteur von Donald Gleason. Den kennt ihr natürlich aus Ex Machina, Alles eine Frage der Zeit, Frank, Star Wars, was auch immer. Dann Tim Key, den habe ich jetzt gerade erst in dem wunderschönen Indie-Film The Ballad of Wallace Island gesehen, als so ein bisschen kauzigen Typen. Sabrina Impacciatore, die kannte ich vorher nicht. Ramona Young hatte ich schon mal gesehen. Und dann ist natürlich für die The Office-Gucker noch interessant, dass Oscar Nunez zurückkommt. Der war nämlich schon in 176 Folgen von The Office dabei. Und ist jetzt zurück als Buchhalter Oscar Martinez, der allerdings gar nicht angetan ist davon, dass jetzt schon wieder ein Kamerateam in seine Arbeitswelt eindringt. Genau. Also da ist auch eine kleine Verbindung für The Office-Gucker, aber ich denke, ja, man kann es auch genauso gut ohne The Office-Vorwissen schauen, weil es ja einfach nur nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Also ich denke, es ist alles für Fans von The Office, für Parks and Rec-Fans ist bestimmt lohnenswert, mal reinzuschauen. Und es kommen auch alle Folgen auf einmal. Da muss man also gar nicht lange warten.
Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, wer Sabrina Impacciatore ist. Und es ist tatsächlich aus The White Lotus Staffel 2.
Ach.
Das war da die Hotelleiterin.
Ach so, dann habe ich sie doch schon mal gesehen. Siehst du, der Name hat mir gar nichts gesagt. Ich habe nur gesehen, hat irgendwie Passion Christi mitgespielt. Okay.
Ja.
Ja. Ach schön, das ist auch natürlich auch gut zu wissen. Also es sind schon ein paar Serienstars hier mit reingeschmuggelt worden.
Freue ich mich sehr drauf.
Sehr gut.
Ja, und dann gibt's noch einen Spin-Off.
Wir machen einfach weiter mit den Spin-Offs, mit den Ablegern.
Eins, das aber schon ein bisschen länger existiert, und zwar The Walking Dead, Daryl Dixon. Da startet jetzt die dritte Staffel bei Magenta TV am 8. September. Auch wenn ich letzte Woche im Podcast noch so gejammert habe, dass Fear the Walking Dead für mich verschwendete Lebenszeit war, kann ich das bei Daryl Dixon aber natürlich
zum Glück nicht
behaupten, denn ich bin großer Fan. Genau, das ist eine Spin-Off-Geschichte über Daryl Dixon nach dem Ende von The Walking Dead, die dann seine Geschichte weiterführt. Und jetzt gibt es tatsächlich schon Staffel 3. Das ging schnell.
Mhm.
Und die ist eine besondere, denn Staffel 3 ist im Prinzip so ein Soft-Reboot für das Spin-Off oder innerhalb der Serie. Lass mich das einmal näher ausführen.
Bitte, was bedeutet denn das, Max?
Und zwar, also das Spin-Off begann damit, dass Daryl Dixon durch einen unglücklichen Zufall an Bord
in einem
Schiffes
Container verschifft wurde nach
genau.
Europa.
Genau, der strandete an der Küste Frankreichs und inmitten einer für ihn völlig fremden Welt und Sprache, die er nicht versteht, wurde er dann in einen Konflikt einer paramilitärischen Bewegung und einer religiösen Glaubensgemeinschaft hineingezogen und musste dann an der Seite einer Nonne einen Jungen durch Frankreich eskortieren.
Mhm.
Mal ganz grob heruntergebrochen. Genau. Und in Staffel 2 schaffte es dann schließlich auch noch Carol, auch aus The Walking Dead bekannt, Melissa McBride, über den großen Teich auch nach Frankreich und wurde dort mit Daryl wieder vereint und suchte natürlich erst nach ihm. Und jetzt müssen die beiden einen Weg zurück nach Amerika finden. Und die Suche führt sie dann in Staffel 3 erstmal nach Großbritannien. Und lange Rede, kurzer Sinn, in England können sie ein Boot auftreiben, mit dem sie übers Meer segeln wollen, was allerdings mehr schlecht als recht funktioniert. Und so stranden sie dann an der Küste Galiciens in Spanien. Sind nicht weit gekommen.
Aber
oder in die falsche Richtung gesegelt.
Besseres Wetter in Spanien.
Das auf jeden Fall. Und somit haben wir dann ein komplett neues Setting, eine neue Kultur, eine neue Sprache und natürlich auch viele neue Charaktere. Denn bis auf das Duo Daryl und Carol wurde dann der komplette Cast auch ausgetauscht. Und auch wenn die beiden natürlich eigentlich jetzt so möglichst schnell ihre Heimreise fortführen möchten, lernen sie bald natürlich neue Überlebende kennen.
An schönen Orten.
An schönen Orten, die möglicherweise ihre Hilfe bitter nötig haben. Und so stehen die beiden dann auch vor der Entscheidung, sollen wir uns jetzt in die Angelegenheiten der Spanier einmischen oder wollen wir einfach direkt wieder abhauen? Aber es gibt vielleicht auch ein bisschen Gründe da, weshalb sie bleiben. Mal gucken.
Man kann sich ja schon denken bei den zwei Figuren, dass sie jetzt nicht einfach da Leid sein lassen und davon düsen.
Genau. Und allein der Ortswechsel und damit natürlich auch ein völlig neuer Blick auf eine andere Ecke der Postapokalypse sorgen natürlich schon mal direkt für Vorfreude auf die dritte Staffel. Auch wenn ich jeden verstehen kann, der sagt, warum lassen die denn jetzt sich schon wieder aufhalten und reisen nicht einfach nach Hause. Wir wollen doch nur sehen, wie die nach Hause kommen. Das dauert natürlich noch bis Staffel 4. Ne? Das ist die finale Staffel, die jetzt gerade gedreht wird. In Madrid sind die, glaube ich, gerade. Mhm. Ich gehe aber stark davon aus, dass das auch ein Thema innerhalb der Staffel sein wird und nicht unkommentiert bleiben wird, warum die beiden nicht einfach direkt nach Hause fahren oder vielleicht nach Hause fahren wollen. Und wie die Trailer schon gezeigt haben, bekommt die Serie in dieser Staffel auch nochmal so einen ganz anderen Vibe. Also da gibt es Bilder, die eine Art The Walking Dead meets Italo-Western anteasen. Und passend zur bekannten spanischen Leidenschaft gibt es wohl auch für Carol eine unerwartete Romanze, die man auch im Trailer sieht.
La Pasión.
La Pasión. Das war Angel aus
Dexter.
La Pasión. Genau. Und während die ersten beiden Staffeln hatten jeweils 6 Episoden, da hat jetzt Staffel 3 noch eine mehr.
Eine Bonus-Episode.
Genau, es sind 7 Folgen, die werden wöchentlich veröffentlicht. Es gibt dann erstmal die erste jetzt am 8. September und dann immer montags eine neue bei Magenta TV. Genau, vierte und finale Staffel ist schon sicher. Da werden sie dann hoffentlich auch nach Hause finden. Ich hoffe nicht, dass die Serie damit endet, dass sie
untergehen.
In die andere Richtung nochmal. Jetzt noch nach Italien vielleicht.
Indien wäre doch mal schön. Mal gucken, wie viele Zombies da rumlaufen.
Ja.
Ja, schön. Aber dann kriegen wir auch wieder Zombies mit neuen lautmalerischen Namen auf Spanisch wahrscheinlich. Und sehen mal, ob die Spanier sich besser geschlagen haben als die Franzosen und die Amerikaner.
Schauen wir mal.
Wir werden es herausfinden.
Eine kleine Sneak Peek schon mal für euch. In der nächsten Streamgestöber-Folge, die dieses Wochenende erscheint, gibt es dann auch unseren Seriencheck zu Daryl Dixon Staffel 3 zu hören. Da können wir dann nochmal ausführlicher erklären, was das spanische The Walking Dead Abenteuer zu bieten hat. Was denn nun wirklich Sache ist in Spanien.
Ja, sehr gut. Machen wir.
Wie viel Passion da drin steckt.
Gut, dann gehen wir jetzt aber auch mit viel Leidenschaft weiter in die nächste Serie, würde ich sagen, die auch am 8. September erscheint. Wir springen wieder zurück zu Sky bzw. Wow und da startet eine Serie mit dem knackigen Titel Task. Das ist eine neue Thriller-Serie von Brett Inglesby. Den kennt ihr vielleicht vom Namen nicht sofort, aber vielleicht von der Serie, die er am berühmtesten so mit erschaffen hat, nämlich Mare of Easttown. Das ist der Mare of Easttown-Schöpfer. Entsprechend ist es auch eine hochwertige HBO-Produktion mit insgesamt 7 Folgen, die ihr euch da erwartet. Der Titel Task heißt ja eigentlich übersetzt nur Aufgabe, könnte aber wahrscheinlich an die Task Force angelehnt sein, die in dieser Serie ins Leben gerufen wird. Da ist nämlich ein FBI-Agent, der ja damit betraut wird, eine Reihe gewaltsamer Raubüberfälle zu stoppen, die in Philadelphia um sich greifen und hinter denen ein Mann mit Totenkopfmaske steckt, der offenbar auch Familienvater ist. Mal gucken, zumindest was der Trailer so nahelegt. Das werden wir dann herausfinden. Ich glaube, das Aushängeschild der Serie ist vor allem der stargespickte Cast, angeführt natürlich vom Star schlechthin. Mark Ruffalo soll hier uns zeigen, wo der Hammer hängt, abseits von den Hulk-Fäusten, die er sonst so schwingt. Er ist ja auch ein sehr bekannter Charakterdarsteller in so Sachen wie Spotlight, Poor Things oder er hatte ja auch diese Serie I Know This Much Is True, die auch eher so auf Drama angelegt war. Witzigerweise habe ich gelesen, ursprünglich war die Hauptrolle für Michael Keaton angedacht gewesen.
Okay.
Aber ich finde tatsächlich, also von dem, was ich bisher so von der Serie weiß, dass er da irgendwie ein bisschen besser passt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Hat auch schon ganz gute Vorab-Einblicke von den Exklusiv-Journalisten, die schon reinschauen durften, bekommen. Ansonsten sind noch dabei Tom Pelfrey, den kennt man vielleicht aus Ozark oder Banshee oder Iron Fist.
Ja, auch ein Marvel-Star.
Ja, ne?
Und er hatte in dieser Amazon-Serie Outer Range mitgespielt, diese Zeitreisen-Western-Serie.
Stimmt, das auch noch, ja. Der hat sich also schon wieder rumgetrieben, ist aber noch nicht so verbraucht, finde ich. Also der hat noch so, ich denke immer, den kenne ich irgendwoher, aber kann nicht sofort zuordnen, das ist immer noch spannend. Ansonsten freue ich mich auch über Emilia Jones, die ja vielleicht bekannt ist aus Coda, dem Oscar-Gewinnerfilm, muss man ja sagen. Ansonsten Owen Teague, den ihr vielleicht aus S kennt. Fabian Frankel ist aus House of the Dragon rüber gewechselt. Mal gucken, was der so in Philadelphia anstellt. Sam Keighley sehe ich auch immer ganz gern. Kennt ihr vielleicht aus Kim. Martha Plimpton aus den Goonies. Auch noch ein paar bisschen ältere Semester mit einzubringen. Und die Handlungsbeschreibung selbst verrät natürlich noch nicht viel Neues. Also das klingt jetzt irgendwie so, ja, da ist eine Taskforce und die muss irgendein Raubüberfall-Team oder einen Dieb stellen, der auch mit Gewalt zutage geht. Klingt jetzt erstmal, ja, wie so eine 0815-Serie. Aber ich finde, der Trailer, der gibt schon sehr viele so True Detective-Vibes ab. Also so düster, melancholisch, mit so einem menschlichen Fokus. Und vor Mare of Easttown hätten wir jetzt auch nicht sagen können, warum diese Serie interessant ist, außer dass Kate Winslet mitgespielt hat. Das ist jetzt ein bisschen so ähnlich, habe ich das Gefühl, dass wir jetzt Mark Ruffalo als Zugpferd haben und uns einfach auf seine Kutsche setzen und mal gucken, wo er uns hinführt.
Ich hatte auch schon so ein paar Kritiken gelesen, die halt auch sehr positiv waren, dass es halt schon eher so ein düsteres Psychodrama, sehr komplex ist, wo man halt so Jäger und Gejagte halt so gleichwertig behandelt werden, dass du halt auch den bösen Kriminellen viel über den erfährst und vielleicht ist er dann doch nicht so böse und dass halt so beide Seiten beleuchtet werden.
Spannend, ja. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wird wöchentlich ausgestrahlt. Mal gucken, wenn die so kompliziert ist, ob man dann auch alles noch versteht von Woche zu Woche. Und ist dann aber als Miniserie auch abgeschlossen. Also wenn ihr am Ende angekommen seid, wie viele waren es? 7 Episoden, dann seid ihr auch durch und habt da einen Abschluss. Mal gucken, ob der auch so verheerend ist wie bei mir auf Easttown. Ja, am 8.9. kommt Task zu Sky und wow.
Dann mache ich weiter mit der nächsten Serie.
Diesmal wieder eine Staffel, die zurückkommt.
Ja, und auch mal ein bisschen was Heiteres.
Auch jährlich zurückkommt tatsächlich, ausnahmsweise mal.
Es ist die 5. Staffel von Only Murders in the Building. Die startet die 5. Staffel startet am 9. September bei Disney Plus. Ich liebe die Serie sehr. Auch weil sie bisher keine wirklich schlechte Staffel hatte. Zumindest die ersten 4, die waren immer gut. Und wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, dann holt das unbedingt nach. Ich kann sie euch nur empfehlen. Im Kern ist es so eine liebenswert schräge Krimikomödie über Millennial Mabel, ich nenne sie mal Rentner Charles und Oliver, eine Leidenschaft für True Crime Podcasts teilt und die sich dann als Trio zusammenschließen, um Morde
Im Gebäudekomplex.
Ich wollte sagen, in und um das Gebäude ist eigentlich auch, im New Yorker Apartmentkomplex The Arconia. Genau, und da sind sie dann halt als Hobbydetektive unterwegs und untersuchen Mordfälle und teilen ihre Ermittlungen in Form eines Podcasts, der Only Murders in the Building heißt.
Ja, erstaunlich, ist ja genau der gleiche wie der Serientitel, Max. Wie kommt denn das zustande?
Genau, denn in jeder Staffel steht immer ein neuer Mordfall im Zentrum und in Staffel 5 geht es jetzt um den tragischen Todesfall des Arconia-Doormans Lester.
Nein, nicht Lester! Der ist doch schon so lange dabei.
Der wurde schon am Ende von Staffel 4 tot im Brunnen im Hof gefunden und die Polizei geht aber von einem Unfall aus. Aber Mabel, Oliver und Charles glauben, vielleicht könnte es doch Mord sein. Und das Ganze steht vielleicht in Verbindung mit dem von seiner Frau vermisst gemeldeten Mafiosi Nicky Cacciamelio. Oder auch mit 3 Milliardären, die sich plötzlich im Arconia herumtreiben. Sieht man nicht im Trailer.
Okay.
Ja.
Und ich wette, es spielen auch wieder ganz viele Stars mit.
Ganz genau, weil dafür ist natürlich auch, das ist auch ein Highlight von Only Murders, dass natürlich immer viele namhafte Gaststars mit dabei sind. Und das ändert sich auch in Staffel 5 nicht. Natürlich ist natürlich auch wieder Meryl Streep ist natürlich wieder mit dabei.
Ach, wirklich? Also in Staffel 3 dachten wir ja noch, mal gucken, wie lange sie Meryl Streep dabei halten. Aber okay, ist immer noch dabei.
Ja, als Ehefrau Loretta, also Olivers neue Ehefrau. Genau. Unter anderem sind mit dabei Tia Leoni, Bobby Cannavale, Beanie Feldstein, Logan Lerman Renée Zellweger. Und?
Du steigerst dich langsam, oder?
Ja, ich mache den Spannungsbogen. Und die Krönung des Ganzen ist Christoph Waltz.
Was?
Ja.
Der spielt bestimmt einen der Milliardäre.
Ganz genau. Also die drei Milliardäre werden gespielt von Logan Lerman, so ein junger Milliardär, Renée Zellweger und Christoph Waltz.
Immerhin eine Frau darf auch Milliardärin sein.
Er ist ein Milliardär, der sein Leben verjüngen möchte, verlängern möchte
und sich verjüngen. Um jeden Preis wahrscheinlich,
genau.
Okay.
Genau, und insgesamt gibt es wieder 10 um die halbstündige Folgen, wöchentlich vom 9. September bis zum 28. Oktober. Und zum Auftakt soll es die ersten 3 geben.
Okay. Na ja.
Wie ist dein Hype?
Also ich habe mich so eingerichtet irgendwie in Only Murders in the Building. Ich bin nie so ganz oben bei den Hype-Leuten angekommen, die gesagt haben, oh, es ist so toll, die neue Staffel. Aber ich guck's irgendwie immer ganz gerne mit, wenn's läuft.
Ist so ein jährlicher Begleiter
ja,
jetzt.
Ja, ne? Genau.
Ich weiß nicht, wie viele Staffeln Only Murders in the Building gab es zwischen der 4. und 5. Staffel von Stranger Things?
Das müsste man jetzt mal nachzählen, das wäre interessant. Ja, aber ja, ist doch schön, dass auch manche Serien noch so verlässlich einfach immer wieder zurückkommen. Genau. Wahrscheinlich haben wir auch kürzere Episoden, ist jetzt nicht so umfangreich wie so ein House of the Dragon.
Genau. Und wenn ihr Christoph Waltz nochmal wiedersehen möchtet, in einer tollen Rolle.
Sehr gut.
Only Murders in the Building.
Gut, dann mache ich weiter, es sei denn, du möchtest noch was zu Mördern loswerden.
Nein, du darfst jetzt was Romantisches mitbringen.
Ah, ich darf jetzt ein bisschen romantisch schwärmen. Am 11. September startet nämlich die Serie Miss Austin, gratis für lau in der Arte Mediathek.
Mhm.
Und ich bin ja ein ausgemachter Jane Austen-Fan, das will ich ja gar nicht verleugnen. Habe alle Bücher mehrfach gelesen und gucke mir natürlich entsprechend auch alle Unterhaltung an, die dazu so rauskommt.
Ist das jetzt ein Biopic?
Es ist ja so indirekt ein Biopic, denn also erstmal ist es, würde ich sagen, ein Tipp für alle Fans historischer, britischer Historienunterhaltung, die jetzt nicht unbedingt immer nur Bridgerton gucken wollen, sondern auch mal ein bisschen was anderes, aber was vielleicht ähnlich irgendwie Gefühle produziert. Und es ist ein Vierteiler der BBC, beziehungsweise im Zusammenhang mit Masterpiece produziert. Das sind so zwei, die gerne auf so historische Sachen gehen in England. Und basiert dann auch noch auf einem Roman von Gil Hornby, der auch Miss Austen heißt. Regie führte Ailing Walsh, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr Maudie gesehen habt, diesen Sally Hawkins Malerinnenfilm, oder auch nicht. Max guckt mit großen Augen. Es spielt im Jahr 1830 und da ist Jane Austen bereits verstorben, Max. Und das macht es jetzt erstmal so verwirrend, dass man denkt, wie kann es jetzt eine Jane Austen-Serie ohne Jane Austen sein? Auch das nicht, du Horrorfan. Es geht vorrangig um ihre Schwester Cassandra. Die besucht die Familie Fowl, wo der Vater, der Pfarrer, im Sterben liegt und soll jetzt helfen, dessen Tochter Isabella ein neues Zuhause zu finden, weil die dann bald vaterlos dastehen wird. Und gleichzeitig steckt hinter ihrem Beruf aber noch so eine zweite versteckte Absicht, denn sie will die Briefe finden, die Jane Austen, ihre berühmte Schwester, die Autorin, an die Frau von Fowler namens Elizabeth geschrieben hatte. Und die will sie vernichten, damit die nicht in irgendwelche falschen Hände fallen oder so. Und gleichzeitig ist aber auch ihre Schwägerin Mary dort, also die Frau von Jane Austens Bruder.
Jetzt brauche ich einen Stammbaum.
Ja, ja, genau gleich. Die aber gleichzeitig auch diese Briefe sucht, aber aufheben will. Also wir haben da zwei gegeneinander arbeitende Intentionen vor Ort. Und so kommt dann natürlich vieles aus der Vergangenheit wieder hoch. Und die Schwestern haben sehr unterschiedliche Wege eingeschlagen und müssen sich dann so ein bisschen zusammenraufen. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch ein paar Rückblenden, die auch wieder Jane Austen unter den Lebenden zeigen, was damals so vorgefallen ist. Und ist einfach so ein schönes Drama mit vielen Frauen als Hauptfiguren. Keely Horse zum Beispiel, die ihr vielleicht aus Bodyguard kennt, spielt die Cassandra Austen, Patsy Farron aus Mickey 17, Jane Austen, Jessica Hines habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, Shaun of the Dead, die Mary Austen und natürlich, du kennst garantiert Rose Leslie, die aus Ygritte, You Know Nothing, Jon Snow, die spielt diese Isabel, die so ein bisschen halt jetzt an die Hand genommen werden soll als jüngere Generation und vielleicht gibt es da auch noch ein bisschen was Romantisches mit ihr zu erkunden.
Ich sehe gerade schon die ganzen männlichen Darsteller in der Serie.
Die sind auch sehr interessant, oder? Genau. Gehen wir mal zu den Männern über, wenn Max hier schon geschmult hat vorher. Wir haben noch Alfred Enoch, den kennt ihr vielleicht
die
aus
Thomas.
Harry Potter, genau. Phyllis Logan würde ich dir gerne noch erwähnen. Ist natürlich kein Mann, aber aus Downton Abbey. Max Irons ist noch dabei, natürlich aus Red Riding Hood bekannt oder The Host. Was fällt dir als erstes zu Max Irons ein? Ich weiß es nicht, dem Sohn von Jeremy Irons.
The Riot Club.
Ja, okay, okay. Und Callum Lynch, da schließt sich dann der Bridgerton-Kreis, ist auch noch dabei. Und ich habe die Serie schon gesehen und kann sie wirklich wärmstens empfehlen. Es ist einfach so eine ganz liebevoll gemachte, lohnenswerte Erzählung über Schwesternschaft und Verhältnisse, so Geschwisterverhältnisse untereinander. Aber gleichzeitig steckt natürlich auch eine Prise Romantik drin. Das darf dann auch nicht fehlen, damit dann auch so ein bisschen dieses Jane Austen-Thema in ihrer verbliebenen Familie gespiegelt wird. Also das ist eigentlich ganz schön so zusammengeführt und ist dann auch eine abgeschlossene Miniserie, dass man ein warmes Gefühl am Ende hat. Und trotzdem, Max, war die Serie in England so erfolgreich, dass da schon eine Nachfolgeserie namens Miss Austen Returns bestellt wurde. Aber genau, das soll jetzt erstmal noch nicht so weit interessieren, sondern es ist einfach genau 4 Folgen, die ihr dann gratis am 11. September in der Arte Mediathek schauen könnt. Miss Austen.
Da habe ich noch eine Frage zu. Ja. Ist das denn eine echte Geschichte oder ist die Romanvorlage jetzt eher so eine fiktive Geschichte?
Also es ist beides. Die haben natürlich viel dazu gedichtet, aber das stimmt schon, dass dann auch so Cassandra Austen halt für ihre Schwester viel so ein bisschen Nachlassverwaltung und sowas gemacht hat. Also ja, da haben sie dann ein bisschen Freiheiten sich genommen, aber natürlich auch alle Figuren, die existieren, gab es dann auch wirklich. Mhm. Wenn man jetzt nicht sagen kann, wie haben die sich eigentlich in diesem Zimmer, in diesem Jahr genau verhalten, das ist natürlich alles Spekulation.
Ja, das ist doch ein schöner Tipp. Genau, Miss Austen in der Arte Mediathek. Und dann gehen wir weiter. Am 12. September, eine deutsche Serie habe ich noch mal mitgebracht diesen Monat.
Obwohl sie einen sehr englischen Titel hat.
Ja, Call My Agent, Berlin.
Berlin immerhin das Deutsche noch hinterher.
Bei Disney Plus. Es ist nämlich eine deutsche Adaption der französischen Serie Call My Agent, beziehungsweise 10%, übersetzt 10%. Und die habe ich tatsächlich nie gesehen, die Originalserie. Die war aber verdammt erfolgreich. Und davon gab es 4 Staffeln bisher, die ihr auch über Netflix streamen könnt. Und weil die Serie so erfolgreich war, wurde sie jetzt schon vielfach international adaptiert. Also die deutsche Adaption bei Disney Plus ist eine von sehr vielen. So gibt es unter anderem Remakes aus Großbritannien, Südkorea, Indien, Türkei, Italien, Tschechien, Indonesien, Polen. Also es krass, gefühlt jedes Land hat eine eigene Adaption.
Ja, dann braucht Deutschland jetzt auch eine, das ist ja völlig klar.
Und natürlich Berlin haben wir natürlich hier auch einen Standpunkt der weltweiten Film, einen Filmstandort, einen bekannten. Genau, und worum geht es überhaupt? Im Zentrum der Serie steht die Schauspielagentur Stern aus Berlin, die zahlreiche Stars vertritt. Die steht aber vor einer Krise, nachdem der Firmengründer unerwartet verstirbt und jetzt 4 Agenten, das sind Konstantin, Gabor, Sascha und Helen und ihre Assistenten, müssen nun alles dafür tun, um die seit 50 Jahren bestehende Agentur vor dem Ruin zu retten. Und diese Agenten leben für ihren Job oft zum Nachteil ihrer Privatleben und müssen in der Serie nun zahlreiche Krisen bewältigen. Also nicht nur die finanzielle Lage der Agentur, sondern auch viele Probleme und Befindlichkeiten ihrer Klienten, die, wenn sie irgendwie Bockmist bauen am Set, natürlich als erstes schreien, Call my agent!
Ja, ja. Und der muss das richten. Auch diverse Wünsche und Wehwehchen haben, die verarztet werden müssen, sofort.
Genau, wenn Kostja Ullmann irgendwo im Wald im Dreck suhlen muss und sagt, das will er nicht, er will lieber vor Greenscreen drehen, dann sollen die Agenten das Problem erstmal richten. Genau, es gibt natürlich viele Gaststars in der Serie, die augenzwinkern sich selbst spielen. Unter anderem sind mit dabei Moritz Bleibtreu, Nilam Farouk, Iris Berben, Katja Riemann, Frederik Lau, Heike Makatsch, Kostja Ullmann, Jürgen Vogel, Max von der Gröm und Emilia Schüle unter anderem. Also viele, viele deutsche Stars, die sich selbst spielen. Genau, ich habe schon ein wenig davon gesehen und mir gefällt die Serie tatsächlich von Folge zu Folge besser. Mhm. Ich kann natürlich jetzt keine Vergleiche zum Original ziehen, aber die Serie wirkt schon teilweise wie so eine etwas leichtere Version von Succession, nur in der Schauspielagenturwelt. Also wenn so Intrigen und Rivalitäten und Machtkämpfe beleuchtet werden, die schließen sich jetzt zusammen, um die Firma zu übernehmen. Dann kommt der andere und hat aber einen Deal abgeschlossen, um die Firma zu übernehmen. Okay. Und dann, das ist schon so ein bisschen, geht schon ein bisschen in die Richtung. Bisschen zopig auch, wenn es so um die Privatleben geht, aber schon sehr, sehr interessant. Und mein persönliches Highlight, womit die Serie sofort meine Sympathie gewonnen hat, in der Agentur gibt es einen Bürohund und der kleine Hund heißt Werner Herzog.
Oh, wie schön. Ah, das ist ja doch nochmal eine ganz andere Richtung, was du so beschreibst. Weil ich dachte im ersten Moment, also ich hatte den Trailer gesehen, dachte, das sieht ja echt ganz lustig aus mit so einem Durchmarsch von deutschen Stars, die sich selbst spielen auf schrecklichste Weise.
Ja, ja.
Da dachte ich erst, ist das vielleicht so Entourage-mäßig, einfach so ein Durchmarsch von ganz viel berühmten Gesichtern?
Ich dachte auch erst, dass das so eher in die Comedy-Richtung geht, aber es ist schon eher Drama-Dramedy-Richtung. Sind auch die Folgen über 40 Minuten lang, schon eher Drama-Folgen.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich habe ja mal ein halbes Jahr in einer Castingagentur gearbeitet und war dann diejenige, die die ganzen Agenten anrufen musste. Wie das jetzt auf der anderen Seite aussieht, ist ja mal sehr interessant. Okay.
Knallhart verhandelt. Genau, 10 Folgen sind das Ganze und ich kann nur sagen, gute deutsche Serie, Daumen hoch.
Okay, sehr schön. Also ich schaue auf jeden Fall rein. Ich freue mich drauf. 12. September ist vorgemerkt bei Disney Plus.
Ganz genau.
Gut, dann springen wir jetzt zu einem Streamingdienst, den wir heute noch gar nicht hatten, Max. Nämlich zu Apple TV Plus und zu einer der Serien bei Apple TV Plus, die für mich somit die besten sind, die der Streamingdienst da so hervorgebracht hat in den letzten Jahren. The Morning Show kehrt zurück mit Staffel 4 nach 2 Jahren Pause. Auch so eine Pause-Serie. Da hatten wir doch auch letztens einen Podcast drüber, warum die Serien so lange Pause machen.
Es muss ja erstmal was in der Welt passieren, was die Serie dann rückblickend wieder aufgreifen
wahrscheinlich
kann.
Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Wir erinnern uns, die Serie begann 2019 mit einem Einstieg in diese Morgensendung des fiktiven Senders UBA, wo Jennifer Aniston die langjährige Moderatorin spielte und Reese Witherspoon eine Reporterin, die jetzt auf einmal auf diesen Moderatorentisch wechseln sollte, weil es da einen Skandal mit einem männlichen Kollegen gab, der ganz schnell raus musste. Und so hangelte sich die Serie dann am aktuellen Weltgeschehen lang von Themen wie MeToo über die Corona-Pandemie bis zu politischen Aufständen. Und schmiss da ihre Figuren immer sehr, sehr gezielt rein und sehr mit scharfen Beobachtungen. Und jetzt sind wir aber in Staffel 4 angekommen und machen tatsächlich mal zum ersten Mal einen Zeitsprung, was die Serie auch noch nicht gemacht hat. Die war immer so recht dicht hintereinander weg erzählt. Nur hatten wir hier natürlich aber in Staffel 3 einen Cliffhanger. Der wird jetzt natürlich aufgeklärt. Ist der Sender übernommen worden oder nicht? Was ist eigentlich mit John Hamms Figur Paul Marx geworden? Und was ist mit Bradleys strafrechtlicher Verfolgung, die da ja angedroht wurde nach einem gewissen Auffliegen von Beteiligungen und Vertuschungen passiert? Und ja, jetzt befinden wir uns in einer Zeit, also Achtung für die es noch nicht wissen wollen, die den Trailer noch nicht gesehen haben, die Sender UBA und NBA sind fusioniert. Mhm. Es gab viele Kündigungen. Das ist natürlich dramatisch und jetzt ist Alex Levy weiterhin Moderatorin, Senderchefin immer noch Stella Beck, gespielt von Greta Lee. Und da stößt jetzt eine neue Vorstandsvorsitzende dazu, nämlich Céline Dumont, gespielt von Marion Cotillard, wie könnte es anders sein? Und das Bild, was sie eigentlich zeichnen wollen von diesem feministischen Utopia, was der Sender sein könnte mit so viel Frauen in Führungspositionen, gerät dann aber doch ziemlich schnell ins Schwanken. Gerade im Trailer gibt's so eine Szene, da lacht die neue Céline irgendwie darüber, dass der Sender, was der Sender so machen will, sagt, das ist nicht sexy genug. Da weiß man dann schon, okay, was auf einen zukommen könnte. Und ja, dann werden so Sachen wie Fake News behandelt, jetzt auch viel KI und Deepfake. Die politische Spaltung wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Und dann gibt's so Verschwörungstheoretiker wie Boyd Holbrook, der den Podcaster Brody spielt. Das sieht nach einer sehr spannungsreichen Rolle aus. Und auch Bradley, also die Figur von Reese Witherspoon, hat einen neuen Job angenommen und stößt jetzt auf eine brisante Story, die vielleicht mit dem Sender in Zusammenhang hängen könnte. Und ist da vielleicht was ganz, ganz Großes vertuscht worden. Mhm. Also es gibt viele Themen, die in der vierten Staffel abgedeckt werden sollen. Außerdem kommt noch Jeremy Irons dazu. Warum auch nicht, als der Vater von Alex Levy. Und ich finde, der Trailer sieht schon wieder wahnsinnig gut aus und treibt den Herzschlag so in die Höhe von dessen, wenn man denkt, was kommt jetzt da, wer verbündet sich mit wem, weil welche neuen Twists werden noch ausgepackt. Und zum Glück sind natürlich auch wieder Fanlieblinge wie Billy Crudup als Corey dabei, ja, der ist immer wieder so toll in dieser Rolle, oder Mark Duplass als Chip. Und ja, 10 Folgen kriegen wir wieder, wöchentlich werden die ausgestrahlt, wir werden also lange was davon haben und ich freue mich sehr auf The Morning Show Staffel 4.
Mhm.
Du guckst mich so an, als hättest du schon in den Screener-Raum reingeguckt, Max.
Ja. Ich hab noch nichts darüber.
Ich hab gestern reingeguckt und dachte, es ist immer unsere Krux, um das mal zu schildern. Wir haben Folgen vorab, aber meistens nicht immer alle. Und da waren jetzt 8 von 10 Folgen da. Und dann dachte ich, wenn es wieder so ein Foundation-Ding wird, wo man irgendwie fast alle Folgen guckt und die letzten fehlen, dann lasse ich mir lieber noch ein bisschen Zeit und genieße das dann länger. Mal gucken.
Für den Kontext, wir hatten 9 von 10 Folgen von Foundation von der neuen Staffel. Aber du hast sie, glaube ich, im Juni schon gesehen.
Genau, ich hatte ja Interviews.
Ja, wartet ihr einfach mal 3 Monate auf die nächste Folge.
Jetzt ist es, diese Woche ist es aber endlich soweit, Max, das ist die letzte Folge, wir auch gucken dürfen.
Kannst du dich noch an was erinnern?
Ich habe so viel vergessen. Das ist dann halt schade, aber das ist dann, ja, wer einen Vorteil hat, hat auch manchmal einen Nachteil.
Das ist das große Dilemma von Serienjournalisten.
So viel dazu, gehen wir weiter zur nächsten Serie.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
So, auch ein großes Highlight. Am 17. September startet Gen V, das große The Boys Spin-Off, in die zweite Staffel bei Amazon Prime Video. Genau, bevor nächstes Jahr das große Finale ist von The Boys mit Staffel 5, kommt jetzt die zweite Staffel.
Die verdorbene Superheldenschule zurück.
Die versaute
Uni eigentlich.
Die versaute Super-Uni. Genau, und weil die natürlich jetzt die Handlung zwischen The Boys Staffel 4 und 5 angesetzt ist, ist sie natürlich besonders spannend, so als Brückenstück hin zum Finale und natürlich auch einen ersten Blick auf diese neue Status Quo-Welt von Homelander. Sehr interessant. Genau, falls ihr The Boys schaut, aber Gen V noch nicht gesehen habt, die Serie fokussiert sich, du hast es schon gesagt, auf eine versorgte Super-Uni, auf die Erlebnisse einer Gruppe junger Supes, also Menschen mit Superkräften, die an der Godolkin University studieren. Eine Uni für Supes, wo sie darum buhlen, eines Tages lukrative Werbeverträge als Superhelden zu bekommen oder Teil der Seven natürlich zu werden.
Das ist immer der große Ziel, das 7 mächtigsten oder bestvermarktetsten Superhelden Amerikas.
Und das waren unter anderem Hauptfigur Marie, die Blut manipulieren kann. Eine sehr eklige Fähigkeit. Emma, die sich auf winzige Größe schrumpfen kann. Jordan, ein Sup, der zwischen einer männlichen und einer weiblichen Form wechseln kann. Kate, die Gedanken kontrolliert. Und Sam, der super stark ist und an einer psychischen Krankheit leidet und seine Realität auch mal in Form von Puppen wahrnimmt.
Ich erinnere mich, diese Muppets-Dinger. Ja.
Und die stießen in Staffel 1 auf geheime Experimente hinter der Schule. Und einige von ihnen wurden am Ende in einer Anstalt weggesperrt. Und Staffel 2 ist jetzt natürlich besonders, weil Amerika ist ein anderes, als wir es noch in der ersten Staffel gesehen haben. Homelander hat quasi die Macht an sich gerissen.
Mal gucken, ob sie das in der Serie selbst auch noch erzählen, weil sie müssen ja diesen Sprung auch theoretisch schaffen, ohne dass man The Boys gesehen hat. Aber
ja, und die Welt steht jetzt an einer Schwelle eines Krieges zwischen Menschen und Supes. Und das wirkt sich auch auf die Ereignisse an der Godolkin aus, wo der neue Dean Cypher, gespielt von Hamish Linklater.
Midnight Madness.
Midnight Mass.
Madness auch.
Wenn man ihn sieht, ist Madness auf jeden Fall. Genau, und der möchte seine Studenten zu Soldaten ausbilden im Kampf gegen die Menschen. Genau, und Marie wird auch wieder an die Schule gelassen, aus Gründen, weiß man noch nicht so ganz im Trailer. Und dort soll sie ein Geheimprogramm namens Project Odessa aufdecken und zerstören, das ihr eigenes Schicksal aber in eine neue Bahn lenken könnte.
Da spüren wir ihre Geschichte ja auch schon etwas länger hinterher.
Genau. Ich war jetzt nicht der Mega-Fan von Staffel 1, ich fand die ganz nett, aber ich freue mich trotzdem schon sehr auf Staffel 2, auch weil sie auch wieder einige Charaktere aus The Boys mit zurückbringt. Hat man im Trailer auch schon gesehen, unter anderem Starlight, Black Noir, Firecracker und The Deep, was natürlich auch Sinn macht, weil zwei von dieser Gruppe von Studenten halt mittlerweile auch zu den Seven, glaube ich, gehören. Gehören sie zu den Seven oder wurden sie einfach nur von Homelander unter ihre Fittiche genommen?
Weiß man nicht so richtig, müssen wir noch rausfinden.
Also Kate und Sam gehören quasi jetzt so zum Dunstkreis von Homelander und am Ende von Staffel 4 hat man auch gesehen, wie sie dann andere, wie The Boys-Mitglieder eingefangen haben. Genau, deswegen gibt's auch ein paar Rückkehrer aus The Boys in dieser Staffel. Wer leider nicht zurückkehrt in der zweiten Staffel, ist der Charakter Andre, weil der Darsteller Chance Perdomo leider sehr kurz vor den Dreharbeiten verstorben ist. Aber das wird, glaube ich, auch in der Serie selbst thematisiert. So, wenn man den Trailer sieht, wird das auch.
Werden sie es jetzt nicht einfach so fallen lassen, sondern auch irgendwie narrativ verarbeiten.
Genau, was vielleicht mit dem gemacht wurde. Schauen wir mal.
Okay.
Genau. Wie stehst du zu Gen V?
Also ich freue mich auch drauf. Es ist so, ich fieber da jetzt nicht Monate vorher drauf hin, aber wenn es dann da ist, denke ich auch, gucke ich mir auf jeden Fall an. The Boys gucke ich auch immer gerne. Insofern bin ich gespannt, wie sie da so ein bisschen noch unterfüttern, was dann vielleicht auch noch später kommt in The Boys.
Umso mehr freue ich mich auf diese Prequel-Serie, die wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr kommt. Ward Rising mit Jensen Ackles Hauptrolle in den 50er Jahren. Das klingt schon ziemlich geil. Da freue ich mich. Aber genau, jetzt gibt's natürlich erstmal Gen V Staffel 2. 8 Folgen sind das. 3 soll es tatsächlich zum Auftakt geben schon.
Ja, macht ja Amazon häufiger. Ja.
Und dann die restlichen 5 gibt es dann wöchentlich bis zum 22. Oktober.
Okay. Kann man in 2 Monaten dann weggucken, das ist doch gut.
Ja.
Sehr schön. Was man hingegen schon in einem Monat weggucken kann, wenn man sich ranhält, ist die nächste Serie, denn wir springen zurück zu Netflix und Netflix veröffentlicht ja mal alles auf einmal meistens. Am 18. September kommt nämlich das Black Rabbit angehoppelt im Stream. hatten wir ja schon zum Jahresanfang und zur Jahresmitte in den Serienvorschauen immer mit drin, weil natürlich das eine heiß erwartete Serie vor allem vom Starcast her ist, wenn man darauf guckt. Denn die 8 Folgen der Miniserie werden angeführt von Jude Law, der Jake Friedkin spielt, der einen angesagten Schuppen in New York hat, das sogenannte Black Rabbit Restaurant. Und was mit so VIP-Lounge, wo da nur die ganz wichtigen Leute reinkommen. Also er hat schon sich erfolgreich was aufgebaut. Hingegen sein Bruder Vince, gespielt von Jason Bateman.
Kaum wieder zu erkennen
mit langen Haaren. Genau, mit Bart und langen Haaren. Hat sich nicht so viel aufgebaut, sondern leider einen fragwürdigen Kredit vor 3 Jahren aufgenommen, den er jetzt zurückzahlen soll. Und das ist bitter, weil er das nicht kann. Da hat er die Gefahr im Nacken, als er dann auf einmal bei seinem Bruder auftaucht und dringend Geld braucht. Und ja, macht die eigenen Probleme auch zu den Problemen seines Bruders, kann man sagen. Und ja,
der vielleicht auch schon selbst Probleme hatte.
Vielleicht.
Und es werden nur noch mehr Probleme.
Vielleicht. Genau. Und da brechen natürlich auch alte Traumata zwischen diesen ungleichen Brüdern aus, die nichtsdestotrotz aber auch zusammenstehen, also sich irgendwie unterstützen wollen. Ist jetzt nicht so, dass die sich so überreden müssen, zumindest, was der Trailer so behauptet. Mal gucken. Und ansonsten fand ich auch noch spannend, gehört neben den 2 Hauptdarstellern auch noch Troy Kotsur.
Hast ja vorhin Coda schon erwähnt.
Genau, ich habe ja Coda schon erwähnt, da hat er den Oscar für gewonnen als erster gehörloser Schauspieler. Und der wird jetzt einen taubstummen Gangster spielen.
Mhm.
Das ist natürlich auch sehr spannend, eindringlichen
Blicken.
Zum Beispiel mit Gesten genau dir sagt, was dein Schicksal jetzt ist, wenn er seinen Finger am Hals entlang führt oder so. Mal gucken. Ansonsten sind noch dabei Odessa Young, Soap Diripu, Cleopatra Coleman, Tirisu. Genau, und hinter der Kamera ist auch noch eher unbekannt, was da so rumläuft, nämlich Kate Sussman, die hat zum Beispiel bei The Order mitgeschrieben, wenn man das kennt, es kam jetzt letztes Jahr ein Film, oder Zach Balin, der so Drehbücher wie King Richard oder Gran Turismo geschrieben hat, so unterschiedlich auch.
Die sind übrigens Ehemann und Ehefrau.
Ach, das ist ja interessant. Das wusste ich auch noch gar nicht, siehst du hier. Max hat den Gossip hier für euch.
Da läuft die Gage in einen Haushalt.
In einen Haufen Haushalt, okay. Und dann fand ich aber auch noch spannend, dass wirklich auch viele spannende RegisseurInnen dabei sind. Mhm. Also Justin Kurzel zum Beispiel, der ja Macbeth oder The Order, haben wir gerade schon erwähnt, gemacht hat. Da kennen sich wahrscheinlich auch die Showrunner und er von. Und dann auch die 2 Darstellenden. Jason Bateman selbst ließ es sich nicht nehmen. Der inszeniert ja ab und zu mal eine Episode. Und Laura Linney hatte ich auch noch gar nicht so auf dem Schirm als Regisseurin. Die kennt man ja auch eher als Schauspielerin.
Aus The Ozark.
Genau, aus Ozark oder Zwielicht. Genau, also mal gucken, ob dieses schwarze Kaninchen zu spät oder gerade zur rechten Zeit kommt. Alice, wir werden es herausfinden, Max. Wollen wir direkt weitermachen bei Netflix?
Ja, kein Kaninchenbau, sondern ein Bunker.
Oh, das hast du sehr schön übergeleitet, Max. Am 19.09., also nur einen Tag später, kommt Netflix schon mit der nächsten Serie um die Ecke. Der spanische Titel, denn es ist eine spanische Serie, dieser Serie lautet El Refugio Atómico, was eigentlich der Atombunker übersetzt heißt. Oder im Englischen, im Internationalen dann The Billionaire's Bunker, was dann schon näher an dem der Milliardärsbunker vom der deutsche Titel dran ist. Und wie das immer so ist, ja, spanische Serien müssen anscheinend nicht genau übersetzt werden. Das war ja schon bei Haus des Geldes so, was ja eigentlich das Papierhaus übersetzt hieß, Casa de Papel. Aber warum ich hier Haus des Geldes erwähne, ist natürlich auch der Serienschöpfer von Haus des Geldes ist hier wieder mit dabei. Alex Piña hat diese Serie erschaffen, zusammen mit Esther Martinez Lobato, die wiederum das Spin-off Berlin erschaffen hat. Oder auch Sky Rojo, wenn ihr euch an die Netflix-Serie noch erinnert. Also die haben ihre Finger fest im Netflix-Game drin, die 2, würde ich sagen. Aber diesmal ist es ein Thriller mit Sci-Fi-Touch, würde ich sagen. Der 3. Weltkrieg steht nämlich kurz bevor. Und bevor der ausbrechen kann, zieht sich eine Gruppe MilliardärInnen zurück und sucht Zuflucht in einem Luxusbunker. Der nennt sich Chimera Underground Park. Und da können sie dann über Bildschirme verfolgen, wie die Welt so langsam in sich zusammenbricht. Aber das
innen
heißt,
und außen.
Innen und, genau, ich wollte gerade sagen, das heißt natürlich nicht, dass das nur außen passiert, sondern innen eskalieren da auch so manche Dinge. Auch wenn sie dann natürlich schön Basketballplatz und Restaurants und Cocktailbars und Zen-Garten und Fitnesscenter und Spa und weiß nicht was alles haben. Also das ist wirklich eher Luxusbunker hier groß geschrieben. Nichtsdestotrotz, trotz dieser Annehmlichkeiten müssen sie jetzt natürlich anpassen auf so ein Leben im Loch. Ein neues Universum tut sich auf. Und da sind also 2 leider auch rivalisierende Familien miteinander eingesperrt, wo die Wunden der Vergangenheit tief reichen. Der Trailer verrät zum Beispiel schon, dass ein Junge da drin ist, den eine Frau als das Monster, das ihre Familie zerstört hat, bezeichnet. Und da, ja, da gibt es wahrscheinlich Reibungspotenzial zwischen den beiden.
Es ist spanisch, es gibt viel Reibungspotenzial.
Genau, es gibt bestimmt, wie wir das von spanischen Netflix-Serien kennen, viele, viele Emotionen und viele Eskalationen in dieser Untergrundstadt. Die Darstellenden lese ich jetzt nicht vor, die kamen mir alle nicht so unbedingt bekannt vor, eher unbekannt.
Kein Alvaro Morte.
Kein auch so Netflix-Serien, wo ich sage, ach, die habe ich doch schon in Elite oder irgendwo gesehen. Ja, umso spannender sind es natürlich auch unbelegt. Mal gucken, wer dann unsere Sympathien einfangen kann. Wir hatten ja dieses Jahr schon eine Serie über eine Stadt unter der Erde, aber wir verraten euch nicht welche, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Ihr wisst es nur, wenn ihr sie gesehen habt. Ansonsten dachte ich auch so ein bisschen an High Seas zurück, was ja auch so eine spanische Serie ist, wo man irgendwie nicht weglaufen kann, weil man an einem Ort zusammen eingesperrt ist, nur dann halt auf hoher See. Also ich werde auf jeden Fall mal reingucken. 8 Folgen sind es insgesamt, die uns da erwarten in der Milliardärsbunker bei Netflix am 19.09. Kommen natürlich alle wieder auf einmal.
Bin ich sehr gespannt, dass Netflix 2 große Serien so nah beieinander starten ist, welche sich dann durchsetzt. Gucken die Leute dann eher, ich denke mal, dass eher sich der Milliardärsbunker durchsetzt als Black Rabbit.
Vielleicht haben sie auch so gesagt, der Black Rabbit ist eher so für die gehobene Kost, die Highbrow und Entertainment und mehr Milliardärsbunker für alle anderen, die auch sagen, ja, ich will ein bisschen was vielleicht Kitschiges oder
ja.
Mal gucken.
So, ja. Dann.
Wir bleiben noch bei Netflix, aber zumindest gehen in die nächste Woche, Max.
Genau, am 25. September geht es für Alice zurück ins Borderland.
Da haben wir wieder die Kaninchen-Verbindung.
Ja. Genau, Alice in Borderland Staffel 3. Wenn ihr Squid Game liebt, aber Alice in Borderland noch nicht gesehen habt, dann holt das unbedingt nach. Das ist eine japanische Sci-Fi-Thriller-Serie und Manga-Adaption über eine mysteriöse Welt voller Todesspiele. Vielleicht nochmal ganz kurz, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, zu Beginn werden ein junger Mann namens Arisu oder Alice, quasi nur auf Japanisch ausgesprochen, Arisu, und seine Kumpel mitten in Tokio plötzlich in eine möglicherweise Parallelwelt verfrachtet, in der sie zu Spielern einer Reihe grausamer Todesspiele werden. Und davon gibt es in der Welt des Borderlands jede Menge, die alle auf Spielkarten basieren und durch diese in verschiedene Kategorien eingeteilt werden.
So Bube, Dame, Ass Spielkarten oder?
Genau.
Okay.
Also der Wert einer Karte bestimmt den Schwierigkeitsgrad. Ein 1er Spiel ist leichter als ein 9er Spiel.
Und eine 1 gibt es aber nicht, Max, beim Kartenspielen.
Siehst du, so gut kenne ich mich aus mit Kartenspielen. Und die jeweilige Kartenfarbe bestimmt dann die Kategorie. Also es gibt Karo-Spiele, die erfordern Intelligenz. Pik-Spiele erfordern körperliches Können. Kreuz-Spiele erfordern Teamwork und Herzspiele. Die gehen ins Herz. Die sind besonders psychisch abgründig und da wird dann Vertrauen und Verrat werden davon gezeichnet.
Okay.
Genau, und interessant ist, nach 2 Staffeln war die Geschichte eigentlich abgeschlossen. Das Kartendeck wurde durchgespielt und das Geheimnis, was sich hinter dem Borderland versteckt, das spoilere ich jetzt mal nicht hier, falls ihr es noch gucken wollt. Das wurde auch enthüllt alles am Ende der 2. Staffel. Aber so ein kleiner Spoiler für Staffel 3, der auch auf dem Poster und dem Trailer zu sehen ist, die 9 Folgen spielen jetzt einige Zeit später. Und Hauptfigur Arisu muss erneut in die Welt des Borderlands reisen.
Also Squid Game Staffel 2 und 3 im Prinzip.
Genau. Er muss jetzt nochmal ins Borderland, als seine Ehefrau dorthin entführt wird. Und dort müssen sie dann noch einmal an Todesspielen teilnehmen, die vom Joker ausgerichtet werden. Die letzte verbleibende Karte, die nicht dabei war.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja wirklich spielkartenkonform alles eingerichtet.
Genau, das war so die Post-Credit-Szene der 2. Staffel. Es gibt noch eine Joker-Karte. Genau, insgesamt sind das 8 Folgen. Ich bin schon sehr gehypt. Ich mochte die ersten 2 Staffeln sehr. Es waren jetzt aber auch wieder fast 3 Jahre Wartezeit zwischen den Staffeln. Also ich kann auch kaum noch was erinnern. Ich weiß noch, wer überlebt hat.
Okay, okay.
Aber da das ja sowieso jetzt so ein bisschen Neuanfang ist und auch viele Jahre später spielt, kann man da, glaube ich, auch so jetzt einsteigen, weil es halt auch nicht direkt jetzt anknüpft an die ersten 2 Staffeln.
Beziehungsweise für mich lohnt sich jetzt als völlig Neueinsteiger der Einstieg zu sagen, okay, dann fange ich jetzt mal mit Staffel 1 an und bin ich direkt drin, wenn die
nicht
neue
mit Staffel 3 anfangen, weil dann ist das Geheimnis dann direkt gelüftet.
Nee.
Genau, freue ich mich sehr. 8 Folgen.
Sehr gut.
Wann war das?
25. September.
Genau, und dann nochmal Netflix.
Also wir haben jetzt gerade so einen Netflix-Block. Am Anfang hatten wir gar kein Netflix, ne? Jetzt kommt auf einem Monatsende ganz viel Interessantes.
Das ist auch, dass sie diese zwei Serien jetzt irgendwie gegeneinander ausspielen am 25.09.
Die haben jetzt irgendwie so Stau, dass sie alles rausschießen müssen, habe ich das Gefühl. Da kommt nämlich wieder am 25. September jetzt House of Guinness zu uns. Hatten wir auch schon in der Vorschau auf die zweite Jahreshälfte drin. Deshalb hier nochmal ganz in Kürze alles. Erschaffen vom Peaky Blinders Schöpfer Steve Knight, der natürlich hier wieder schlägt wieder zu mit historischer britischer Unterhaltung, wie sich das gehört. Lernen wir die Geschichte hinter der Guinness-Brauerei im 19. Jahrhundert kennen, die sich da zwischen so Irland und New York abspielt. Und nach dem Tod des erfolgreichen Brauereigründers Benjamin Guinness fällt jetzt seinen vier erwachsenen Kindern zu, sein Erbe weiterzutragen. Und sein Einfluss reicht dadurch, dass er da ein sehr cleveres Testament hinterlassen hat, auch etwas noch in ihre Leben hinein, über den Tod hinaus. Und die vier Kinder, um die es sich handelt, sind Arthur, gespielt von Anthony Boyle, was mich besonders freut. Nicht nur, weil er Scorpius Malfoy in dem Harry Potter Theaterstück gespielt hat, sondern auch, weil ich ihn sehr seit Masters of the Air liebe. Ansonsten haben wir im Cast noch Edward, den anderen zweiten Sohn, gespielt von Lewis Partridge. Kennt ihr vielleicht als Netflix-Schauende aus Enola Holmes?
Der wird jetzt so gerade so ein bisschen größer, ne?
Oder als Boyfriend von Olivia Rodrigo.
Ja, deswegen wird er ein bisschen größer. Er spielt auch jetzt auch in dem Noah Baumbach-Film.
Stimmt, Jack, der ist Kelly auch wieder mit dabei. Ja, ja. Dann haben wir noch Anne, gespielt von Emily Fern, die ihr vielleicht aus Saturday Night oder Black Mirror kennen könnt. Und Ben, gespielt von Fionn Shear, vielleicht aus Handsome Devil oder Normal People bekannt. Die zwei letzteren sind natürlich eher ein bisschen unbekanntere noch, aber können ja jetzt durch diese Serie bekannt werden. Ich kannte ansonsten aus dem Cast sonst noch James Norton als Sean Rafferty, der euch hier sicherlich ein Begriff ist. Und Jack Gleason aus Game of Thrones, Joffrey, hat ja mal so eine Schauspielpause eingelegt nach Game of Thrones und ist jetzt immer häufiger doch mal wieder in so zwielichtigen Rollen zu sehen. Vielleicht darf auch mal einen guten Typen spielen, wer weiß. Ja, ich denke, es ist auch für Nicht-Bier-Fans lohnenswert, da mal reinzuschauen, einen Blick, ob sich das lohnt. Das House of Guinness, nachdem wir schon das House of Gucci und den Fall des Hauses Usher hatten, gibt es noch andere Häuser, die wir erforschen können. Und zwar in 8 Folgen auf einmal bei Netflix am 25. September.
Mhm. Freue ich mich schon sehr drauf. Mhm. Dann gehen wir jetzt mal einen Tag weiter. Am 26. September eine neue Serie bei Apple TV Plus. Mhm. Und die heißt The Savant, geschrieben Savant, also Savant.
Ach so, du hast es so französisch ausgesprochen.
Es wird französisch ausgesprochen.
Okay, ja. The Savant. Savant.
Genau, und das ist eine Crime-Thriller-Serie, die allein schon durch ihre Besetzung direkt Vorfreude entfacht. Und zwar spielt die Hauptrolle Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain.
Wuhu.
Hier in ihrer dritten Serienhauptrolle nach Scenes from a Marriage und George and Tammy, falls ihr die Serien gesehen habt. Genau, und diese Serie ist inspiriert von einer wahren Geschichte, die 2019 als Artikel im Cosmopolitan Magazine veröffentlicht wurde.
Diese Polizisten, die basieren immer auf Zeitungsartikeln, habe ich das Gefühl.
Und zwar, worum geht es? Jessica Chastain spielt Jodie Goodwin, eine unscheinbare Vorstadtmama mit zwei Kindern, einem Mann bei der Armee und niemand in ihrem Umfeld weiß, was sie wirklich tut, denn sie arbeitet im Geheimen für eine Organisation, die Online-Foren für Far-Right-Extremisten und White Supremacists, Überpatrioten, Nationalisten, Incels, Frauenhasser, alles, der ganze Bodensatz, den infiltriert sie.
Mhm.
Sie infiltriert diese Online-Foren und beobachtet, ermittelt Identitäten hinter den Online-Profilen und muss potenzielle Gefahren erkennen, ehe der verbreitete Hass echte Menschenleben kostet.
So als mit so Avatar, der dann sagt, ja, finde ich auch gut, dass man Frauen schlagen soll und sowas?
Ganz genau, ganz
okay.
Genau. Und ihren KollegInnen der Anti-Hate Alliance, so heißt die Firma, ist sie auch als The Savant bekannt oder wird von ihren Kollegen
ihr
so genannt.
Okay.
Genau, ist im Prinzip übersetzt so wie Gelehrte irgendwie. Auf jeden Fall, weil sie eine Begabung beziehungsweise natürlich Intuition hat, zu erkennen und zu antizipieren, wann aus Hate Speech und Worten im Internet echte Gewalt hervorgehen wird.
Mhm,
sie kann das anscheinend, hat so einen siebten Sinn dafür, zu wissen, wann folgen auf Worte Taten. Genau. Und das ist ein total spannendes Thema, vermutlich noch etwas drastischer als so in dieser Netflix-Serie Adolescence, wo es ja auch unter anderem um Online-Radikalisierung von Teenagern ging. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass die Serie auch eine ist, die schwer mit anzuschauen ist, allein wegen der Thematik und jetzt nicht so der fluffige Feierabend-Binge ist.
Ja.
Ja, sehr interessant. 8 Folgen sind es insgesamt, zwischen 30 und 40 Minuten. Die gibt es dann auch wöchentlich bis Anfang November.
Also das ist auch was, wo ich auf jeden Fall reinschauen werde. Das klingt so nach richtiger hochwertiger Unterhaltung, wo man dann aber auch den Magen gerade für mitbringen muss.
Ich bin aber gespannt, wie man daraus Spannung inszenieren kann,
wenn
dass
jemand nur am Computer sitzt.
Nur am Computer sitzt.
Ja,
genau.
Ja. Wir werden es herausfinden, auf jeden Fall, dank Jessica Chastain. Mhm. Gut, dann mache ich weiter mit unserer schon letzten Serie diesen Monat.
Jetzt so einen geilen Titel.
Die nennt sich Chad Powers, was irgendwie so wie Power Rangers oder so klingt. Läuft bei Disney Plus am 30. September an und ist eine Sport-Football-Komödie, die eigentlich von Hulu produziert wurde, aber dann jetzt deswegen bei Deutschland bei Disney Plus kommt. 6 Folgen, die wöchentlich ausgestrahlt werden. Und es geht um den College-Quarterback-Spieler Russ Holiday, der leider in Ungnade gefallen ist wegen schlechtem Verhalten und dass sein Aufstieg ihm plötzlich verwehrt, obwohl er schon ein ziemliches Talent war und sich da auch viel drauf eingebildet hat.
Gab jetzt gerade erst einen Trailer auch zu der Serie, wo man sieht, dass er halt bei so einem großen Spiel irgendwie so kurz vor der Ziellinie den Ball fallen lässt und alle geben ihm die Schuld, dass er dann verloren hat, dieses Spiel, und der dreht durch.
Auf jeden Fall will er den Sport aber nicht verlassen, aber nur weil man ihm das sozusagen aufdringen will, dass er
nur
jetzt,
weil er gecancelt wurde.
Genau, genau. Und deshalb verkleidet er sich mit neuer Identität als Chad Powers, der titelgebende alter Ego, und ist dann in einem Südstaaten-Football-Team, was einige Probleme allerdings hat, was überhaupt nicht berühmt oder gut ist, und will da seine Karriere neu beleben. Und die Trailer-Ausschnitte, die ich vorher schon gesehen habe, die zeigen einfach ihn so als einerseits als coole Socke, so der Hottie, sein ganzes Leben vor sich hatte, und dann geht er jetzt in diese neue Mannschaft so mit Gesichtsprothesen, großer Nase und unvorteilhaftem Langhaarschnitt und in diesem alter Ego. Das sieht sehr unterhaltsam alles aus. Und ich finde es auch immer sehr spannend, einem Star beim Aufstieg zuzusehen, denn Glenn Powell spielt diesen Chad Powers. Der hat ja in den letzten Jahren einen beachtlichen Karriereabflug hingelegt, wenn man sich das mal anschaut. Top Gun 2 war dabei, dann hat er hier diesen Romantik-Hit, Wo die Liebe hinfällt, Anyone But You. Linklaters A Killer Romance, die eigentlich Hitman heißt.
Ist das dann quasi, könnte ja auch Chad Powers so ein Spin-off sein davon, weil er da auch so ein Verwandlungskünstler
total
ist.
Total, ich meine, der hat sich so darauf festgelegt, auf dieses ich verkleide mich, das hat man in A Killer Romance, das haben wir jetzt demnächst wahrscheinlich auch in, er spielt ja dann auch mit in Edgar Wrights Running Man, der jetzt demnächst ins Kino kommt, und da muss er sich auch so ein bisschen verkleiden, um nicht gefangen zu werden. Und ja, jetzt bin ich super gespannt, was ihn hier ins Serienmetier gelockt hat, diese Geschichte, zumal er die auch selbst mitgeschrieben hat. Also der ist da wirklich voll involviert anscheinend. Ansonsten haben wir noch Steve Zahn dabei, den man jetzt zum Beispiel in White Lotus oder Silo hatte. Der hat ja auch schon gutes Seriengespür beschrieben. Und über Toby Huss freue ich mich auch sehr, wer Hold and Catch Fire gesehen hat. Dann war ich ganz überrascht, im Cast zu sehen. Ich dachte, Clayne Crawford, woher kommt mir dieser Name so bekannt vor? Der hat gefühlt seit 2002 nichts mehr gemacht. Da war er in diesem Tränenzieher A Walk to Remember als Hauptdarsteller dabei. Also ich bin auch sehr hoffnungsvoll, gerade auch, weil dann nicht nur Glenn Powell selbst da mitgemischt hat, sondern auch Michael Waldron natürlich die Serie mit erschaffen hat. Und woher kennen wir Michael Waldron, Max?
Also einerseits natürlich als Serienschöpfer von Loki, aber auch als Serienschöpfer der coolen Wrestling-Serie Heels.
Das ist so lustig, diese Kombination, oder? Und deshalb habe ich in meinem Kopf jetzt irgendwie schon gesponnen, wir haben ja einerseits diesen Schalk und Schabernack von Loki drin, aber einerseits dieses Sportthema von Heels. Wie verbindet man das? Das werden wir rausfinden. Hoffentlich sehr vergnüglich, wenn wir Chad Powers gucken. Und deshalb freue ich mich ja diesen September sehr. Am 30. kommt sie dann zu uns, zu Disney Plus.
Kommt auf die Merkliste.
Auf jeden Fall.
Das war Serie Nummer 15, aber längst nicht die letzte spannende Neuheit diesen Monat, denn im September ist meine Merkliste jetzt schon überfüllt, weil so viel Interessantes startet diesen Monat.
Deshalb wirfst du uns jetzt noch ein paar Serientitel an den Kopf, einfach damit wir wissen, dass sie starten, ohne sie weiter vorzustellen.
Ganz genau. Am 3.9. heute startet Wednesday Staffel 2 Teil 2. Also wenn ihr gewartet habt, die 4 Wochen.
Wir hatten ja schon einen ausführlichen Podcast zu, jetzt ist der zweite Teil da.
Genau, am 10. September startet bei Amazon Prime Video Das Gift der Seele oder im Original The Girlfriend, ein Psychothriller mit Olivia Cooke und Robin Wright. Klingt sehr spannend, eine überfürsorgliche Mutter entwickelt eine finstere Obsession mit der neuen Freundin ihres Sohnes und will die aus dem Weg schaffen. Dann startet am 21. September die 3. Staffel von Tulsa King bei Paramount. Steven Stallone. Das ist sein alter Ego.
Das ist sein alter Ego, Sly.
Genau. Ich habe die nicht gesehen, aber ich weiß, es gibt sehr viele Fans.
Ich habe die erste Staffel geguckt und dann nicht weitergeguckt.
Okay. Kommt auch nächstes Jahr ein Spin-off sogar. Nola King.
Auch das noch.
Am 24. September bei Disney Plus Marvel Zombies, ein Spin-off zu dieser What-If-Folge. Was wäre, wenn alle Avengers Zombies sind? Genau, 4 Folgen sind das Ganze, soll aber tatsächlich für Erwachsene und sehr blutig sein.
Okay, ein Spin-off zum Spin-off von irgendwelchen Marvel-Filmen.
Genau. Und dann noch ein Highlight am 24. September. Slow Horses, ein Fall für Jackson Lamb.
Da
Staffel 5.
Da freue ich mich sehr drauf.
Hier haben wir es. Ich habe es mir aufgeschrieben. Im Vergleich, die Serie ist im gleichen Jahr wie Stranger Things Staffel 4 gestartet. Und hat jetzt Staffel 5.
Die hat ja auch teilweise schon einfach mehrere Staffeln in einem Jahr gehabt. Sind ja meistens nur 6 Folgen lang, aber trotzdem.
Meistens war das auch immer, dass am Ende einer Staffel schon der Trailer für die nächste direkt kam.
Ja, das stimmt.
Also
das
drehen, zack, zack, zack. Liebe die Serie.
Ja, kann man immer wieder zurückkehren.
Und dann noch ein Highlight am 25. September. Bei Netflix startet die Serie Wayward, genau. Eine kanadische Thriller-Serie von und mit Mae Martin sowie Toni Collette. Und es geht um finstere Machenschaften in einer Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche. Und der Trailer sieht schon sehr cool aus und sehr weird. Da freue ich mich auch sehr drauf.
So, jetzt reicht's aber wirklich für den September.
Och, Menno.
Max. Jetzt müssen wir aufhören.
Och, Menno. Na gut, damit sind wir dann jetzt wirklich am Ende unserer kleinen Monatsvorschau. Ich hoffe, unter den vorgestellten Serienstarts war auch das ein oder andere spannende, interessante für eure Merkliste dabei. Eine Übersicht mit allen Titeln und Startdaten und wo ihr streamen könnt, das findet ihr dann nochmal in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr uns etwas Gutes tun möchtet, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcast freuen. Damit helft ihr uns, dass unser Podcast auch gesehen und gehört wird. Tut uns was Gutes. Wir lieben euch. Ihr liebt uns zurück, hoffentlich. Genau. Danke dir, Esther, erstmal.
Ja, danke
für
dir
die
auch.
Ganzen Serien, die du mitgebracht hast. Und du hast noch mehr mitgebracht, und zwar ein bisschen Fanpost.
Wir haben ja letzte Woche ein bisschen negativer über Serien gesprochen, die uns nicht so das Leben versüßt haben, sondern eher verschwendete Lebenszeit mitgebracht haben. Und da gab es auch ein paar nette Zuschriften von euch zurück. Also vielen Dank dafür, dass ihr uns da auch geschrieben habt. Zum Beispiel hat uns Michael seine Top 5 zugeschickt. Er hat eine wunderbare lange E-Mail geschrieben. Ich kann das natürlich jetzt nicht alles wiedergeben. Das würde den Zeitrahmen sprengen. Aber ich gebe hier einfach mal wieder, was er uns nämlich genannt hat. How I Met Your Mother, The Walking Dead, Dexter, True Blood und Lost waren seine Kandidaten. Nur mal so als Beispiel, zum Beispiel zu How I Met Your Mother schrieb er, wenn man genauer hinsieht, sind die Charaktere extrem unsympathisch, narzisstisch und sexistisch. Besonders irritiert ist der Sexismus der weiblichen Charaktere. Über das Ende der Serie will ich gar nicht reden. Und oder zu Lost dann auch, making it up as I go along. Das Schlimme daran ist, dass Damon Lindelof sogar sehr gut darin war, alles spontan sich aus den Fingern zu saugen. Aber leider fällt im Rückblick alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen und es endet wie ein Steven. Dann zünden wir eben einfach eine Atombombe King-Buch. Yes, I'm still bitter. Danke dafür, Michael. Und außerdem schrieb uns auch noch Jens. Vielen Dank für unsere Sammelfolge und dass er die immer sehr genießt, wenn da ein Großteil von uns zu Wort kommt, dass wir einfach so ein bisschen persönliche Einblicke auch geben. Und wollte auch natürlich auch noch ein bisschen Senf von sich dazugeben. Er schrieb, 2 Serien, welche ich ruhig hätte abbrechen können, sind Tote Mädchen lügen nicht. Kann ich also nur unterstreichen, hatten wir auch im Podcast drin. Und House of Cards fand ich auch sehr spannend. Zum House of Cards schrieb er zum Beispiel noch, konnte bekanntlicherweise nichts dafür, dass die Serie ohne ihren Hauptdarsteller endete. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, die letzte Staffel zu streichen, zumal die Qualität der Serie in der Staffel 2 ja sowieso schon sukzessive abgenommen hat. Super spannend auch in eure Meinung da noch ein bisschen Einblicke zu erhalten. Danke dafür, Michael und Jens.
Hat einen Nerv getroffen.
Ja.
Bei Spotify hatten wir auch noch einen Kommentar von Zibo, auch zu der Folge. Danke für die tolle Folge und ich stimme den meisten genannten Serien zu. Schön, dass es nicht nur mir so geht. Serien, die ich auch noch nennen möchte, die sehr stark angefangen haben, jedoch ich das Weiterschauen sehr bereut habe. Prison Break, The Umbrella Academy, unterstreiche ich auch, Rebuild of Evangelion, kann ich nicht verstehen, aber ja, ich nehme es mit, Under the Dome und The Handmaid's Tale.
Okay.
Das ist auch eine Serie, die sich sehr gezogen hat und über
Jahre.
Muss
man dranbleiben, ja. Insofern danke natürlich, dass ihr euer Leid teilt und fand es aber auch nett, dass Jens dann am Ende auch noch sowas mitgegeben hat. Aber wenn ihr was Gutes sehen wollt, dann empfehle ich nochmal The Lincoln Lawyer. Ja? Also an der Stelle auch einfach nochmal ein Tipp vom Meister des Fachs, David E. Kelly.
Da kommt auch bald eine neue Staffel.
Da kommt auch bald eine. Da muss man auch nicht so lange warten, das hat er nämlich auch geschrieben.
Genau.
Ja, danke für eure Zuschriften. Triften, da sind wir jetzt aber wirklich durch, oder Max?
Damit sind wir durch. Ich sage, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.